So, ich denke, wir starten. Es ist 19 Uhr, dann beginnen wir. Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Bibel- und Gebetsabend. Ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt, heute hier dabei zu sein, trotz Ferien zu kommen. Aber ihr habt ja auch keine Ferien mehr. Dementsprechend, für euch ist immer Ferien, ne? Oder nie. Ja, das ist dann auch. Ja, in gewisser Art und Weise schon. Ja. Gut. Wir müssen dann noch ein bisschen warten. Na gut. Dann würde ich sagen, wir beten noch zu Anfang. Ich lade euch ein, aufzustehen und diesen Abend unter den Segen Gottes zu stellen. Und wir danken dir, lieber Vater, auch heute Abend wieder für diese wunderbare Möglichkeit, als Geschwister zusammenzukommen, verbunden durch den Glauben an dich und einfach miteinander zu sein. Herr, das ist ein großes Privileg. Wir brauchen einander und vor allem brauchen wir dich. Und wir danken dir, dass wir überzeugt davon sind, dass du Teil dieser Gemeinschaft bist. Du bist hier unter uns, Herr, und du wohnst in unseren Herzen. Unser Körper ist dein Tempel und wir danken dir für diese große Gnade, die du uns hast zuteilwerden lassen. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, Herr, und es ist absolut aktuell. Es ist voller Kraft und es spricht in unser Leben. Und so bitten wir dich auch heute Abend wieder, dass du unsere Herzen öffnest, so wie du das bei Lydia getan hast. Herr, das können wir nicht, das kannst nur du. Und wir bitten dich auch, dass du unsere Ohren öffnest, dass wir konzentriert bei der Sache sind. Du weißt, was jeden Einzelnen so bewegt, wie der Tag verlief. Aber wir bitten dich, dass du die Dinge, die uns vielleicht abhalten, auf dich zu hören, dass du sie von uns nimmst und dass du uns wirklich ein offenes Ohr und ein offenes Herz schenkst. Und Herr, wir möchten aber auch unsere Geschwister nicht vergessen, die krank sind, die heute nicht dabei sein können aufgrund von Krankheit, aber vielleicht auch aufgrund anderer Gründe, weil einzelne vielleicht auch verreist sind. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Geschwister segnest, dass du unsere Geschwister behütest und da, wo Menschen krank sind, dass du auch dort wieder Gnade schenkst, Gesundheit schenkst an Geist, Seele und Körper. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Guten Abend. Wir machen heute weiter mit Apostelgeschichte Kapitel 18 ab Vers 12. Heute ist ein relativ kurzer Abschnitt dran. Das hängt damit zusammen, dass ich noch später vorhabe, so einen kleinen Exkurs zu einem Thema zu machen, was aus diesem Text dann entspringt, aber dazu später mehr. Zuerst einmal einen Rückblick. Was haben wir in den letzten Wochen, ja sogar Monaten, so alles schon betrachtet? Wir sind ja mitten in der zweiten Missionsreise, beziehungsweise wir sind schon zum Ende der zweiten Missionsreise angelangt. Und wir werden das auch gleich sehen. Also es sind nicht mehr viele Stationen und dann endet auch schon die zweite Missionsreise. Es ist die längste der drei Missionsreisen. Also diese gesamte Reise jetzt hier, also diese roten Pfeile, das ist ungefähr eine Distanz von 4.500 Kilometer. Ja, und das ist auch schon für unsere heutige Zeit eine Wahnsinnsdistanz. Aber wir müssen in die Antike blicken. Zu der Zeit des ersten Jahrhunderts, das war unvorstellbar. 4.500 Kilometer mit dem Schiff, zu Fuß, mit dem Pferd, da waren die Missionare monatelang unterwegs. Die Missionsreise begann hier, Antiochia in Syrien, bekannt aufgrund des schweren Erdbebens im Februar diesen Jahres. Die Stadt hat ganz, ganz viel davon abbekommen. Und hier begann diese Missionsreise. Paulus und Silas sind auf dem Weg, machen sich auf den Weg, kommen bis nach Lystra, nehmen einen dritten Mitarbeiter mit, nämlich Timotheus, und reisen dann weiter. Aufgrund verschiedenster Umstände werden sie da vom Heiligen Geist gelenkt. Sie dürfen nicht in die Provinz Asia, sie dürfen nicht in die Provinz Bithynien. Letzten Endes landen sie dann in Troas, und dort bekommt Paulus eine Vision in der Nacht von einem mazedonischen Mann, der sagt zu Paulus: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Er und sein Team, Lukas kommt dann dazu, reisen dann hier über die kleine Insel Samothrake hin nach Neapolis und kommen dann in die Stadt Philippi. Das war so die erste Station in Griechenland, in Europa, wo sie ja vieles bewirkt haben, beziehungsweise Gott durch Paulus und seinem Team vieles bewirkt hat. Ihr erinnert euch bestimmt an Lydia, die zum Glauben gekommen ist, an den Gefängnisaufseher, der er und sein ganzes Haus zum Glauben gekommen sind, die Frau, die einen Wahrsagergeist hatte und befreit wurde und. Also da ist ganz, ganz viel passiert. Wir haben ja auch noch den Philipperbrief im Neuen Testament. Und dann aufgrund verschiedenster Umstände muss Paulus und sein Team weiterziehen. Sie kommen in die Stadt Thessaloniki. Dort verbleiben sie nur ganz kurz, weil der Druck so groß wurde, verbleiben sie dann nur 3 Wochen. Auch diese Stadt kennen wir aufgrund der Thessalonicher Briefe. Diese 2 Thessalonicher Briefe, die wurden genau an diese Gemeinde hier in dieser Stadt Thessalonik dann verfasst und auch versandt. Aber Paulus war da wirklich nur 3 Wochen. Also eine ganz, ganz kurze Zeit. Menschen sind aber zum Glauben gekommen. Gott hat gewirkt und ganz viel Gnade geschenkt. Dann zieht er weiter nach Beröa. Da war die Situation eine andere. Die Juden waren viel edler gesinnt. Die Juden waren offen für das Wort Gottes. Sie haben angefangen, das Wort Gottes zu überprüfen. Stimmt das überein, was Paulus da von sich gibt? Passt das? Stimmt das überein mit dem Alten Testament? Also sie haben täglich geforscht. So steht es in Apostelgeschichte 17. Und haben das Wort geprüft, dass Paulus an sie weitergegeben hat. Aber auch dort wurde der Druck zu groß, weil Juden aus Thessalonik nach Beröa gekommen sind. Es kam zu einem Tumult, zu einer Hetze gegenüber Paulus. Paulus musste aufgrund diesem Druck, der dort entstanden ist, fliehen, kam dann auf dem Schiffsweg in die Stadt Athen und war dann dort in der Stadt Athen, war total im negativen Sinne verblüfft über das, was dort passiert, weil da ganz, ganz viel Götterkult getrieben wurde. Und er war erstaunt darüber, was da alles für Gottheiten angebetet wurden, wie viele Tempel es da gab für irgendwelche toten Götter und. Hat die Chance genutzt und hat über den unbekannten Gott geredet und hat ihnen den unbekannten Gott bekannt gemacht. Aber leider stößte er da auf ganz, ganz viel Ablehnung in dieser Stadt Athen. Und letzten Endes hat er diese Stadt verlassen, weil da die Ablehnung so groß war gegenüber dem Evangelium, und ist dann auf dem Landweg, auf so einem ganz kurzen Landweg, dann in die Stadt Korinth gekommen. Und darum ging es letztes Mal. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dort in der Stadt Korinth hat er ein Ehepaar getroffen mit einem besonderen Namen, Aquila und Priscilla. Die beiden waren jüdischer Abstammung und die beiden kamen aus Rom. Die wurden vertrieben aus Rom, weil der damalige Kaiser Claudius den Juden verordnet hat. Sie mussten die Stadt Rom verlassen. Also auch damals gab es schon Antisemitismus, und letzten Endes sind sie dann hier in Korinth gelandet. Was waren sie von Beruf? Wisst ihr das noch? Ganz genau, Zeltmacher. Und Paulus hatte auch diesen Beruf erlernt. Paulus war auch Zeltmacher. Und so haben die sich gefunden. Sie wurden zu richtigen Freunden. Sie hatten eine ganz tiefgehende Freundschaft. Das wissen wir aus dem Römerbrief, Kapitel 16, wo Paulus die beiden, dieses Ehepaar, nochmal explizit erwähnt und sagt: Hey, die haben ihr Leben für mich geopfert. So eine tiefe Freundschaft hatten die dann. Und Paulus lebte dann bei denen als Zeltmacher und hat nebenbei dann das Evangelium verkündet, hat aber auch auf seine Mitarbeiter gewartet, nämlich auf Timotheus und auf Silas. Die waren eben noch nicht in Korinth, die waren noch ursprünglich hier in Beröa und sind dann auch auf dem Weg nach Korinth gekommen. Irgendwann mal waren sie dann da, und dann hat Paulus sich wieder ganz der Verkündigung des Evangeliums gewidmet. Und so wie das immer war, was war die erste Station, die Paulus aufgesucht hat? die Juden. Ja, zuerst dem Evangelium den Juden, das Evangelium den Juden und dann erst den Nichtjuden. Und genauso war es auch. Er hat in Korinth Juden aufgesucht, hat den Juden das Evangelium verkündet, aber leider, leider, wie so oft, also das hatten wir jetzt ständig in der Apostelgeschichte, leider, leider haben die Juden sich dem Ganzen widersetzt. In Vers 6 steht, als sie aber widerstrebten und lästerten. Ja, also die haben sich wirklich lustig gemacht über den christlichen Glauben. Sie haben sich lustig gemacht über das Evangelium. Sie haben darüber gelästert. Und die Reaktion von Paulus ist dann, er schüttelte die Kleider aus und sprach zu ihnen, also zu den Juden, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon. Also ich habe nichts mit eurem Unglauben zu tun. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Und dann hat er seinen Fokus zu den Heiden gerichtet und hat den Heiden das Evangelium verkündet und Gott hat Gnade geschenkt. Und es steht dann in der Apostelgeschichte Kapitel 18, viele Korinther sind zum Glauben gekommen. In Athen waren es ganz, ganz wenige, die zum Glauben gekommen sind. Aber hier hat Gott ganz viel Gnade geschenkt in Korinth und es sind viele Korinther zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und dann passierte noch eine Sensation, nämlich der Synagogenvorsteher, also ein Jude, der Synagogenvorsteher Crispus ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. So steht es dann in Vers 8. Er wurde gläubig samt seinem ganzen Haus, also seiner ganzen Familie, alle seine Bediensteten sind zum Glauben gekommen und auch viele Korinther und haben sich dann taufen gelassen. Und wir haben letztes Mal dann geendet mit den Versen 9 bis 11. Die möchte ich uns gerne so als Ermutigung nochmal zusprechen, wo Gott sich jetzt an Paulus richtet durch eine Vision in der Nacht. Und er sagt zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Gott ermutigt Paulus nochmal und sagt, hör nicht auf, das Evangelium zu verkünden, fürchte dich nicht, rede, schweige nicht, Vers 10, denn ich bin mit dir. Ja, also das ist die Zusage Gottes, die gilt auch uns heute, auch immer noch. Wir stehen genauso im Missionsdienst, wir sind Zeugen Jesu Christi und Gott sagt zu dir und zu mir als Kinder Gottes, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott wusste schon, es werden viele zum Glauben kommen, dort in der Stadt Korinth. Und was war dann das Ergebnis dieser Ermutigung? Vers 11. Und Paulus blieb 1,5 Jahre dort in Korinth und lehrte ihnen das Wort Gottes. Nur in Ephesus war Paulus länger. Da war er knapp 2 Jahre. Ansonsten war Paulus nie so lange an einem Ort. Und hier ist Paulus 1,5 Jahre in Korinth und lehrte und dort ist eine Gemeinde entstanden. Und auch dort haben wir ja 2 Korintherbriefe, ne? Den ersten und den 2. Korintherbrief, den Paulus dann an die Christen dort in Korinth verfasst und geschickt hat, ne? Das war diese besondere Stadt. Hier nochmal ein bisschen rangezoomt, hier die Stadt Korinth mit dieser engen Landzunge. Die Olkos, dieser Schiffskarrenweg, wo die Schiffe dann durchgefahren sind, da gab es dann einen Kanal, da musstest du eben nicht mehr hier diese Schleife machen, um zum Beispiel nach Rom zu kommen oder irgendwo da Richtung Spanien, sondern du konntest dann hier durch diese kleine Landzunge hindurch, da war dann kam dann später auch noch ein Kanal dazu. Vorher war das so ein Schiffskarrenweg, also da hat man dann die Boote auf so Holzgestelle gemacht und dann drüber gefahren. Hier sieht man noch diesen alten Schiffskarrenweg, das war so ein ganz kurzer Weg und dann hat man die Boote da immer drüber transportiert. So konnte man sich ungefähr 300 Kilometer Schiffsfahrt sparen und heutzutage sieht das Ganze so aus. Also da sind dann die großen Schiffe, die dann durch diesen Kanal hindurch gezogen werden, ganz schmale Strecke, aber so sieht dann der Kanal heutzutage aus. Und somit war Korinth eine ganz bedeutende Stadt, eine Hafenstadt, eine reiche Stadt, eine Handelsstadt, aber gleichzeitig auch eine sehr gottlose Stadt. Da wurde auch ganz viel Götterkult getrieben. Ich habe euch letztes Mal Bilder gezeigt, dann auch von verschiedensten Gottheiten und wo ganz gräuliche Taten verübt wurden. Die Stadt hatte anscheinend 1000 Prostituierte in Korinth, männliche Prostituierte, weibliche Prostituierte, weil das war so ein Götterkult gegenüber der Göttin Artemis, die Göttin der Liebe. Da wurde dann ganz, ganz viel da auch auf, im sexuellen Bereich Schandtaten getrieben. So, das war die Stadt Korinth. Also das soweit zum, als Rückblick. Ich hoffe, wir sind so mehr oder weniger wieder alle auf einem Level. Und heute geht es jetzt weiter. So, diese Verse hatten wir, die überspringe ich jetzt. Wir sind bis Vers 11 gekommen und heute geht es dann weiter mit Vers 12 bis Vers 17. Also ein kurzer Abschnitt. Und wie immer darf gerne von euch jemand diesen Text lesen. Wer möchte? Du? Ja.
Als aber Galion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen: Dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Galion zu den Juden: Wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre und über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Und er wies sie vom Richterstuhl hinweg. Da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Galion kümmerte sich nicht weiter darum.
Ja, danke schön fürs Vorlesen. Wie ich schon erwähnt habe, ein recht kurzer Text, den wir uns heute mal so ein bisschen zu Gemüte führen. Und wie immer Vers für Vers durch diesen Text, damit wir einfach die Dinge auch nicht übersehen. Es geht los mit Vers 12. Als aber Galion, oder wahrscheinlich wird er Gallio ausgesprochen, Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor dem Richterstuhl. Also wir haben hier jetzt einmal einen Statthalter, man könnte auch sagen einen Prokonsul, und der war jetzt verantwortlich für die Provinz Achaia. Ich zeige euch die mal. Das ist diese Provinz hier. Ne? Das ist die Provinz, diese römische Provinz Achaia. Das römische Reich war ja in römische Provinzen aufgeteilt damals, ne? Und deshalb halt so die verschiedensten, hier Provinz Mazedonien, hier Provinz Asien, Kappadokien, Silizien, Syrien und so weiter und so fort. Und unser heutiges Griechenland war die Provinz Achaia. Und dieser Statthalter Gallio, er war dann verantwortlich jetzt für diese Provinz Achaia. Einfach mal im Hinterkopf behalten, weil ich finde das ganz interessant, wie Gott jetzt wieder die Geschichte, die Weltgeschichte, auch die politische Geschichte für seine Zwecke gebraucht, wie er Menschenherzen lenkt. Er sitzt, das haben wir ja auch immer wieder in der Apostelgeschichte gesehen, Gott setzt die richtigen Menschen an den richtigen Orten und benutzt sie für seine Zwecke. Das werden wir auch heute wieder sehen, wie Gott jetzt diesen gottlosen römischen Statthalter Gallio für seine Zwecke gebraucht. So, und Korinth, die Stadt Korinth war der, also hier die Stadt Korinth war der Verwaltungssitz von Achaia, deshalb war jetzt Gallio auch hier stationiert in dieser Stadt Korinth. Wir wissen aus der Geschichtsschreibung, dass Gallio nur ganz kurz in dieser Stadt oder in dieser Provinz Statthalter war. Ich habe mal nachgeschaut, seine Amtszeit war von Juli 51 nach Christus bis Juni 52 nach Christus, also genau ein Jahr. Deshalb wissen wir auch ganz genau die Zeit, in der sich das abgespielt hat, nämlich 51, maximal 52 nach Christus. In dieser kurzen Amtszeit fand das alles statt. Das haben Ausgrabungen ergeben. Danach wurde der Gallio schwer krank. Er ist an Fieber erkrankt und musste dann seinen Posten räumen. Und dieser Statthalter Gallio, der ist geboren im spanischen Cordoba. Dort ist er wohl geboren. Und der hatte einen Bruder, also Gallio hatte einen Bruder, nämlich den Philosophen Seneca. Und dieser Philosoph Seneca, der hatte einige Schriften auch verfasst. Und das Gute ist, wir haben einige Schriften von diesem Philosophen Seneca. Und dieser Bruder Seneca von Gallio, der hat Folgendes über seinen Bruder Gallio geschrieben. Ich zitiere mal: Gallio war eine intelligente Person, die jegliche Schmeichelei hasste und gesegnet war mit einer ungekünstelten, angenehmen Persönlichkeit. Also Gallio war intelligent, er hat Schmeichelei gehasst und er war gesegnet mit einer ungekünstelten, angenehmen Persönlichkeit. Behaltet das mal so ein bisschen im Hinterkopf, gleich für unseren Text. So, also jetzt haben wir Gallio, Statthalter von Achaia, und wir haben jetzt die Juden hier. Da traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl. Ich hatte es ja gerade noch mal als Rückblick erwähnt. Die haben ja schon angefangen zu lästern über Paulus, über das Evangelium, über die Botschaft. Sie haben sich gegenüber dem Evangelium gestellt, sich gegen das Evangelium gestellt. Und ihnen passte es nicht, dass Paulus aber einfach weiterhin verkündet hat. Also Paulus hat ja nicht aufgehört, er hat ja jetzt unter den Heiden weiterhin das Evangelium verkündet. Das passte den Juden in Korinth nicht und so haben sie sich einmütig zusammengeschlossen, also haben sie eine Einheit gebildet und haben gesagt, wir wollen diesen Paulus zum Schweigen bringen. Was tun sie? Sie stellen sich gegen Paulus, schnappen sich Paulus und führen ihn jetzt vor den Richterstuhl. So, der Richterstuhl, das weiß man heute durch Ausgrabung, war mitten auf dem Marktplatz. Das sind jetzt die Ausgrabungen von dem damaligen Richterstuhl in Korinth. Also wenn man heute nach Korinth fährt, ins alte Korinth, in die Altstadt, dann sieht man noch diese Ruinen. Und so sah dann dieser Richterstuhl aus und der befand sich mitten auf dem Marktplatz dieser Stadt Korinth. Dort hat man den jetzt hingeführt, hingeschleppt. Das war dann sozusagen das offizielle Gericht der Stadt Korinth. Und Gallio war dann sozusagen der Richter der damaligen Zeit. So, also sie bringen ihn jetzt auf diesen Marktplatz, auf den Richterstuhl. Und jetzt kommt die Anklage, Vers 13. Und sie sprachen, dieser Paulus überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. So steht es jetzt hier in meiner Übersetzung, eine andere Übersetzung. Dieser Mann verführt die Leute dazu, Gott auf eine Weise zu verehren, die gegen das Gesetz stößt. Und ich finde diese Anklage schon ein Stück weit raffiniert. Man weiß nicht ganz genau, was die Juden jetzt damit meinten. Das ist so ein bisschen zweideutig und ich glaube, die meinten es auch ganz bewusst zweideutig. Sie sagen jetzt zu dem Gallio, dieser Paulus, der überredet jetzt die Leute, der überredet die Bewohner von Korinth zu einer Gesetzwidrigkeit, zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. So, die Juden, so stelle ich mir das vor, die meinten natürlich mit dem Gesetz ihr Gesetz, das jüdische Gesetz. Paulus hat ja das Evangelium verkündet, nämlich, dass man eben nicht durch Einhalten des Gesetzes gerettet wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wird. Sie meinten ganz sicher ihr Gesetz, ihr jüdisches Gesetz und Paulus war ihnen ein Dorn im Auge. Aber wenn Sie jetzt dem Gallio sagen, Mensch, dieser Paulus, der widersetzt sich unserem jüdischen Gesetz, dann würde der Gallio sagen, das interessiert mich nicht. Ich bin Römer, bei mir gilt römisches Recht, das ist mir völlig egal, was ihr da für Probleme habt bei euch im Judentum. Und deshalb glaube ich, dass sie ganz bewusst nicht jetzt Gallio deutlich machen wollten, dass es ihnen um ihr Gesetz geht, sondern sie lassen es offen, das ist sozusagen ganz bewusst zweideutig zu verstehen, weil sie hoffen natürlich, dass Gallio mit dem Gesetz, mit dieser Gesetzwidrigkeit das römische Gesetz meint. Also mit anderen Worten, dieser Paulus, der stachelt hier die Korinther an gegen das römische Gesetz. Das wird jetzt leider in der Schlachter 2000 nicht so deutlich. In anderen Übersetzungen wird das so ein bisschen offen gelassen, viel offener als jetzt hier. Und da wird aus meiner Sicht deutlich, dass sie das ganz bewusst zweideutig meinen, um diesen Gallio deutlich zu machen. Hier, dieser Paulus, der widersetzt sich dem römischen Gesetz. Der fängt jetzt an, mit seiner neuen Lehre Unruhe in diese Stadt Korinth reinzubringen. Und Gallio, du musst jetzt eingreifen. Du musst jetzt diesen Paulus mundtot machen. Also du musst ihn verhaften und dann ist er erstmal weg von der Öffentlichkeit. Also so in etwa stelle ich mir jetzt diese Anklage vor. Das ist jetzt die Anklage. Die Anklage steht jetzt im Raum, Paulus auf dem Marktplatz vor dem Richterstuhl. Gallio muss jetzt reagieren. Was macht Gallio? Vers 14, beziehungsweise was macht Gott? Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, also die Anklage wurde jetzt ausgesprochen, Und Paulus wollte gerade anfangen, jetzt sich zu rechtfertigen. Er wollte gerade anfangen, sich zu verteidigen, die Dinge klarzustellen und klarzustellen, was hier los ist, greift Gott ein. Und Gott gebraucht jetzt diesen gottlosen politischen Herrscher Gallio. Nämlich Gallio sprach jetzt zu den Juden, wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Also, mit anderen Worten, Gott macht deutlich, Paulus, du musst dich gar nicht verteidigen. Ich gebrauche jetzt einen gottlosen Politiker für meine Zwecke. Und dieser Gallio, der durchschaut die Juden, der merkt, die wollen ihm jetzt eine Falle stellen. Eigentlich ist das ein Konflikt zwischen ihnen und Paulus, aber sie wollen jetzt Gallio da mit hineinführen in diesen Konflikt und er soll jetzt zu ihren Gunsten entscheiden. Und Gallio durchschaut sie. Wir hatten es ja gerade in diesem Zitat von Seneca, seinem Bruder. Er war eine intelligente Persönlichkeit, die jegliche Schmeichelei hasste. Der hasste, dass sie da versucht haben, ihn da irgendwie für ihre Zwecke zu gebrauchen. Er war intelligent. Und Gott gebraucht jetzt diesen Gallio und er durchschaut sie und sagt jetzt hier in Vers 14, wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Also dann würde ich diesen Anklagepunkt gelten lassen, dann würde ich dieses Gericht weiter durchführen. Wenn es eine Straftat wäre gegen das römische Gesetz, dann würde ich hier eingreifen. Aber er durchschaut die Gegner von Paulus, Gott gebraucht ihn dazu. Und dann Vers 15, wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre und über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Also er merkt, nein, es ist hier ein Konflikt zwischen diesen beiden jüdischen Parteien. Und Gallio beendet jetzt Kraft seines Amtes. Er war ja Statthalter, er war Prokonsul, er konnte das einfach. Er beendet diesen Prozess, er lässt diese Anklage nicht zu. Er lässt sich nicht auf einen Streit mit den Juden ein. Es geht hier nicht um das römische Gesetz, sondern es geht hier um das jüdische Gesetz. Es geht um eine Streitfrage, es geht um eine theologische Frage. Da geht es um das jüdische Gesetz, um jüdische Namen, über jüdische Lehre. Das ist nicht sein Part, das ist nicht sein Zuständigkeitsbereich. Also Finger weg und ich lasse es sein. Deshalb, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Und was ist dann das Ergebnis? Vers 16. Und er wies sie vom Richterstuhl hinweg. In einer anderen Übersetzung wird es nochmal ein bisschen drastischer ausgedrückt. Er trieb sie weg. Also er verscheuchte sie. Weg hier. Er lässt sie vom Richterstuhl wegführen. Er lässt keine Anklage zu. Es kommt zu keiner Anklage. Und das finde ich schon sehr ermutigend und sehr interessant, wie Gott jetzt genau zu dieser Zeit, wir wissen aus der Geschichtsschreibung, Gallio war nur ein Jahr dort, also Statthalter. Und genau in diesem Zeitfenster wollte aber Gott genau diesen Gallio dort haben und gebraucht ihn zu seinen Zwecken, damit es nicht zu einer Anklage gegenüber Paulus kommt. Finde ich sehr ermutigend, auch für uns in unserer Zeit. Sprüche Kapitel 21, Vers 1 gilt einfach heute noch. Viele von uns kennen diesen Vers. Ich möchte ihn uns einfach als Ermutigung auch nochmal vorlesen, wie es dort steht. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Sprüche 21, Vers 1. Wie ein Wasserbach. Gott leitet die Regierung, Gott leitet die Herzen der Könige dahin, wo er es möchte. Er kommt letzten Endes zum Ziel und genauso tut er es hier auch. Wir wissen, Gallio war aller Wahrscheinlichkeit nach kein Christ, aber trotzdem gebraucht Gott diesen politischen, gottlosen politischen Statthalter für seine Zwecke. Das ist eine Ermutigung für uns, die wir aus diesem Text nehmen können, wie souverän Gott handelt. Ja, bevor wir noch den letzten Vers für heute machen, vielleicht habt ihr noch Gedanken, Fragen, Ergänzungen, dann gerne. Soweit klar? Ist eigenartig und es ist interessant, dass du das ansprichst, weil dann kommt ja jetzt Vers 17 noch, der letzte Vers, und das ist auch nochmal interessant und ich glaube, da spielt die Schwäche der Juden auch jetzt eine Rolle. Vers 17, da ergriffen alle Griechen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallio kümmerte sich nicht weiter darum. Also es kommt jetzt noch heftiger für die Gegner von Paulus. Sosthenes, hier, der Sosthenes war ja ein Jude, ne? Er war ja der Synagogenvorsteher, also es war ein Jude. Und höchstwahrscheinlich war das jetzt der neue Synagogenvorsteher. Wir hatten das ja letztes Mal, Crispus, der alte Synagogenvorsteher, ist ja zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Der konnte ja nicht mehr seinen Dienst ausüben. Das haben wir ja in Vers 8, können wir das lesen. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn, also an den Herrn Jesus, gläubig samt seinem ganzen Haus. Ja, jetzt hatten die Juden ein Problem. Es brauchte einen neuen Synagogenvorsteher. Höchstwahrscheinlich war das dann Sosthenes, dass er jetzt der neue Synagogenvorsteher wurde. Und jetzt haben die Griechen diesen Sosthenes geschnappt und haben ihn dann verprügelt. Ganz offen auf dem Marktplatz vor dem Richterstuhl. Auf einem ganz öffentlichen Platz haben sie ihn erstmal so einen richtigen Denkzettel verpasst. Er wurde verprügelt. Und Gallio hat sich da auch nicht eingemischt. Und das ist jetzt nicht ganz klar, wer mit Griechen gemeint ist, also wer waren jetzt diese Schläger? Wer war das jetzt, die jetzt Sosthenes da ganz öffentlich auf dem Marktplatz vor dem Richterstuhl verprügelt haben? Es gibt zwei Andeutungen, die gebe ich uns einfach mal weiter, aber klar ist es nicht. Entweder es waren die Juden griechischer Abstammung, also Griechen, die jüdischen Glaubens waren, weil sie sauer waren auf Sosthenes, weil er so schwach war in diesem Verhandlungsprozess, also das, was du auch angedeutet hattest, Hubert, also diese Schwäche der Juden und dass jetzt andere Juden griechischer Abstammung so sauer waren über Sosthenes, dass er da nicht mehr Vollmacht an den Tag gelegt haben und dass die dann aus ihrem Zorn heraus ihn erstmal nochmal verprügelt haben. Oder aber es waren griechische Heiden, also keine Juden, sondern griechische Heiden, die sich darüber gefreut haben, dass die Juden endlich mal eine Niederlage so ganz öffentlich kassiert haben und dann die Situation direkt ausgenutzt haben, um dann nochmal den Sosthenes, den Synagogenvorsteher, den Hauptverantwortlichen der Juden, auch nochmal einen Denkzettel zu verpassen, ne, auch nochmal zu verprügeln dann und diese Gunst der Stunde genutzt haben. Kann sein, wie gesagt, so ganz genau sind sich die Ausleger da nicht einig. Wir wissen es nicht genau, ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt nicht ganz wichtig, wer jetzt diese Griechen waren. Fest steht auf jeden Fall, die Schwäche der Juden wird hier sehr deutlich und Sosthenes bekommt erstmal einen Denkzettel verpasst. Und dann finde ich noch etwas ganz, ganz spannend. Und zwar, man kann es nicht zu 100% sagen, aber es deutet einiges hin, dass dieser Sosthenes zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und dazu müssen wir jetzt 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1 aufschlagen. Ist mir noch nie so aufgefallen, erst in der Vorbereitung zu diesem Text, fand ich richtig spannend. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, der Absender dieses Korintherbriefes, ne, den er ja an die Korinther schreibt, wo diese Situation vorgefallen ist. Und jetzt schaut mal, was Paulus jetzt schreibt. Er schreibt: Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Man kann nicht zu 100% sagen, dass jetzt dieser Sosthenes hier in Vers 1 auch wirklich der Sosthenes ist, wie in Apostelgeschichte 18, Vers 17. Nicht zu 100%. Aber dieser Name Sosthenes, der war jetzt nicht so geläufig, dass jeder da Sosthenes hieß. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, weil gerade auch der erste Korintherbrief ja auch an die Korinther geschrieben wurde, dass dieser Sosthenes, Paulus war ja 1,5 Jahre dort, zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, ein Bruder von Paulus wurde und Paulus dann mit diesem Sosthenes den ersten Korintherbrief verfasst hat, weil Paulus erwähnt ja einen Sosthenes in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1. Finde ich einfach nur spannend, diesen Gedanken einfach mal zu bewegen. Kann durchaus sein, zu 100% können wir es aber nicht sagen. Könnte aber durchaus sein, dass er, also ein zweiter Synagogenvorsteher in Korinth, zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Nicht nur Crispus, sondern auch eventuell Sosthenes. Gott handelt souverän. Jetzt sind wir durch den Text gekommen. Nochmal meine Frage, habt ihr dazu noch vielleicht Ergänzungen, Fragen, Impulse, bevor wir dann einen kleinen Exkurs machen? Ja. Ganz sicher, ja. Auf jeden Fall. Das sehen wir, dieses Verhalten von Juden, da haben wir auch in der ersten Missionsreise gesehen, auch in der zweiten, dass da wirklich dieser Neid aufgekommen ist, diese Missgunst so, weil Paulus hatte ja auch Erfolg und das war ja auch ganz offensichtlich. Gerade Heiden sind halt zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Er hatte viele, viele dann Mitgeschwister, Mitbrüder, Mitschwestern dann so. Und das glaube ich auch, dass da auch eine gewisse Neid, Missgunst da eine gewisse Rolle spielte. Ne? Ja. No. Okay, soweit mal. Ja, ich stand in der Vorbereitung vor der Herausforderung. Machen wir jetzt weiter, also sozusagen ab Vers 18, hätten wir ja machen können. Mir war klar, dass wir nicht ganz fertig werden mit der Zeit. Fühlte mich dann aber vom Heiligen Geist so geführt, mal mit euch einen Exkurs zu machen. Das habe ich ja im Rahmen dieser Apostelgeschichte immer wieder mal gemacht. Und einfach aufgrund des weisen Handelns von Gallio, ne, der sich da nicht in diese Streitgespräche mit hinein fließen lassen hat und da einfach so souverän und weise reagiert hat, habe ich mir gedacht oder fühlte mich da einfach vom Geist Gottes auch so geleitet, mit euch einen Exkurs zu machen und zwar zum Thema Streit und genauer gesagt Streit vermeiden. Ich möchte mit euch einige Bibelstellen anschauen, wo es um das Thema Streit geht, weil ich das einfach so bezeichnend finde. Gallio, er hat sich nicht in diesen Streit damit hineinziehen lassen. Und ich habe mal so ein bisschen mich mit dem Thema Streit beschäftigt und habe gemerkt, Mensch, die Bibel, die hat eine ganze, ganze Menge zum Thema Streit zu sagen. Und wir tun häufig so das Thema Streit so ein bisschen ab. Ja, jeder streitet sich mal. Das hört man sehr, sehr häufig. Ich mache ja auch Seelsorge oder dann auch Ehevorbereitung und Ehebegleitung und so. Ja, dass man sich in der Ehe streitet, ja, das ist doch gang und gäbe. Das ist auch unter Christen so. Das gehört halt zu einer normalen Beziehung zwischen Mann und Frau dazu und so. Und da muss ich immer wieder mal so schlucken und dachte mir, lasst uns mal uns ein bisschen mit dem Thema Streit beschäftigen. Ich mache gerade in der stillen Zeit, studiere ich gerade die Sprüche schon seit Monaten. Ich finde das einfach so bezeichnend, weil die Sprüche sind ja dazu da, weise zu werden. Und wer will nicht weise werden? Ne? Ich denke, wenn ich das jetzt in die Runde fragen würde, jeder möchte weise werden und dazu dienen einfach die Sprüche wunderbar. Und dementsprechend dachte ich mir, ich möchte mit euch einige Verse aus dem Buch der Sprüche, aber auch grundsätzlich aus dem Neuen Testament zum Thema Streit beleuchten. Ne, wenn das jetzt nicht dein Thema ist, dann seht es mir nicht nach. Ne, also kann ja sein, dass hier Einzelne sitzen und sagen, das ist eigentlich nicht mein Thema, ich streite mich nie oder so. dann tut es mir ein bisschen leid für die 20 Minuten, die wir jetzt noch haben. Aber für diejenigen, bei denen es vielleicht ein bisschen aktuell ist, lasst uns mal ein bisschen mit dem Thema Streit beschäftigen. Erstmal Sprüche Kapitel 26, Vers 17. Ich bin kein Hundehalter, aber ich glaube das, was in der Bibel steht. Und da steht jetzt, es packt einen Hund bei den Ohren, wer sich im Vorbeigehen in einen Streit mischt, der ihn nichts angeht. Also der Vers besagt aus meiner Sicht, man packt einen Hund, einen herumstreuenden Hund, nicht einfach an den Ohren und zieht ihn. Das macht man nicht. Und genauso sollte man sich nicht in einen Streit einmischen, in einem fremden Streit einmischen. Also fremde Probleme von anderen sind eben fremde Probleme. Es sind nicht meine Probleme und es sind auch nicht deine Probleme. Und dementsprechend sollten wir uns davor hüten, uns zu schnell in einen anderen Konflikt von anderen Parteien einzumischen. Denn natürlich sollen wir Lastenträger sein. Wenn jetzt Menschen kommen mit einem Konflikt und ein offenes Ohr brauchen, Seelsorge brauchen, natürlich sollen wir Friedensstifter sein, wir sollen Mitleid zeigen, ganz klar. Aber wir sollten uns nicht in Probleme anderer zu tief einziehen lassen. Überleg dir, ist dir gut, was du da tust? Vor allem, wenn sich zwei streiten und du dann als Dritter dazukommst, musst du aufpassen, dass du nicht gebissen wirst oder, um in Apostelgeschichte 18 zu bleiben, nicht Kloppe bekommst auf einmal, weil du dann Teil dieses Streits bist. Und Galileo, der wusste das. Er wusste, dass er nur verlieren kann bei dieser Rechtsstreitigkeit und er hat dann abgelehnt. Und ich finde das interessant, bei Jesus sieht man das auch an einer Stelle, dass Jesus sich nicht in einen Streit von zwei Parteien mit hineinziehen lassen hat. Lukas Kapitel 12, Vers 13 bis 15. Da gab es jetzt einen Erbstreit, Vers 13. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, also zu dem Herrn Jesus, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Merkt ihr, das sind zwei Brüder, zwei leibliche Brüder, die haben einen Erbstreit. Und einer dieser beiden Brüder, der kommt jetzt zu Jesus, also zu diesem Rabbi Jesus und sagt, Meister, greif doch mal ein in diesen Erbstreit, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Wir haben hier einen Konflikt. Wie reagiert jetzt Jesus? Vers 14. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Merkt ihr? Jesus lässt sich da nicht in diesen Konflikt von zwei anderen Parteien rein. Er sagt da und er warnt dann auch gleichzeitig noch, Vers 15, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Also Jesus winkt freundlich ab. Die Bibel spricht sehr negativ über Streit und ich meine wirklich Streit. Ne? Ich meine nicht Diskussion. Diskussion führen ist nicht Streit. Diskutieren ist absolut erlaubt, sondern es geht um einen Kampf mit Worten oder auch dann manchmal noch mit Handgreiflichkeiten, bei dem man nur noch die eigene Meinung im Blick hat, wo man schnell übertreibt, wo Unwahrheiten ganz schnell auf den Tisch kommen und so weiter. Das ist einfach für Christen verboten. Das machen viele Bibelstellen deutlich. Ich möchte euch 2. Timotheus mal vor Augen führen, Kapitel 2, Vers 23 bis 25. Die Törichten, also Paulus spricht jetzt zu seinem Mitarbeiter Timotheus, die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Und jetzt kommt's, Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Und wir alle als Kinder Gottes sind Knechte des Herrn. Wir sind Sklaven Jesu Christi, wir sind Knechte Gottes. Und ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Was sollen wir anstelle dessen tun? Wir sollen milde sein gegenüber jedermann. Dann geht es weiter, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen. Im Kontext geht es hier auch um Ältestenschaft, ne? Das muss man noch dazu sagen. Aber trotzdem gilt grundsätzlich, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Das gilt für einen Ältesten, genauso für jeden anderen Christen auch. Denn Streit kommt aus einem bösen Herzen mit bösen Motiven. Sprüche Kapitel 30, Vers 33. Ich möchte uns jetzt mal viele Verse aus dem Buch Sprüche einfach mal bringen. Bisschen humorvoll. Denn schlägt man die Milch, so ergibt es Butter, ist klar. Schlägt man die Nase, was kommt dann? Gibt es Blut. Schlägt man den Zorn, so gibt es Streit. Ja, wo unheiliger Zorn ist, da kommt es zum Streit. Also die Bibel kennt heiligen Zorn und die Bibel kennt unheiligen Zorn. Wir hatten das, Paulus war in Athen und da steht, dass er erzürnt über die Gottlosigkeit der Menschen dort in Athen. Das ist heiliger Zorn. Jesus hatte auch mal heiligen Zorn, als er im Tempel war und den Tempel gereinigt hat. Das ist heiliger Zorn. Das kennt die Bibel. Und im Epheserbrief, ich glaube Kapitel 4 muss das sein, da steht, zürnt ihr, so sündigt nicht. Also man darf zornig sein, zum Beispiel über die Gottlosigkeit unserer Politiker, über gottlose Entscheidungen unserer Politiker, über Gottlosigkeit in unserem Land. Da darf man ruhig zornig sein. Das ist ein heiliger Zorn. Aber unheiliger Zorn, wo unheiliger Zorn ist, da kommt es zum Streit. Schlägt man den Zorn, so gibt es Streit. Sprüche 28, Vers 25. Der Habgierige verursacht Streit, hatten wir ja gerade auch im Erbstreit. Wer aber auf den Herrn vertraut, der wird reichlich gesättigt. Also da, wo Habgier ist, wo Habsucht ist, wo ein Mangel an Gottvertrauen ist, wer aber auf den Herrn vertraut, der wird reichlich gesättigt. Im Umkehrschluss, wo ein Mangel an Gottvertrauen ist, da kommt es leider sehr häufig zum Streit. Sprüche Kapitel 13, Vers 10. Durch Übermut, man könnte auch sagen durch Hochmut, durch Stolz, entsteht nur Streit. Wo man sich aber raten lässt, also beraten lässt, da wohnt Weisheit. Wenn Menschen, die übermütig sind, die stolz sind, die hochmütig sind, die so stolz sind, dass sie nicht korrekturfähig sind, da ist ganz häufig das Ergebnis Streit. Aber Menschen, die demütig sind, die sich korrigieren lassen, die sich beraten lassen, da sagt die Bibel, da wohnt Weisheit. Sprüche 16, Vers 28. Ein verdrehter Mann, kann man natürlich auch auf eine Frau beziehen, ein verdrehter Mann, man könnte auch sagen, ein falscher Mann entfesselt Streit. Und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Also ein Verleumder ist jemand, der bewusst schlecht über andere redet, bewusst Unwahres über andere weitergibt, der zerstört leider Freundschaften. Menschen, die sich streiten, nennt die Bibel verdreht, nennt sie falsch. Oder Sprüche Kapitel 10, Vers 12. Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Also hinter Streit, sagt die Bibel hier in Sprüche 10, Vers 12, da steckt Hass. Und man ist dann konfrontiert mit den Fehlern anderer Geschwister, leiblicher Geschwister, Glaubensgeschwister, mit den Fehlern des Ehepartners, des Nachbarns oder was auch immer. Und da muss ich mich immer wieder entscheiden, lasse ich mich auf diesen Streit ein, da macht die Bibel hier deutlich, dann liebt man den Gegenüber, mit dem man sich streitet, zu wenig. Oder bin ich motiviert dazu zu sagen, nein, ich möchte mich entscheiden, dem Gegenüber trotzdem meine Liebe zu erweisen. Also diese überwindende Liebe. Liebe, die Bibel spricht von einer überwindenden Liebe. Ihr kennt Römer Kapitel 12, da steht, vergeltet Böses mit Guten, nicht Böses mit Bösen. Ja, und auch bei einem Streit muss man sich entscheiden, gehe ich auf diesen Streit ein und bringe dadurch dem Gegenüber zu wenig Liebe oder entscheide ich mich dafür, nein, ich möchte die Person trotzdem lieben und sozusagen eine überwindende Liebe an den Tag zu leben, um eben nicht zu streiten, sondern die Verfehlungen zuzudecken. Oder Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21, ich habe ja gesagt, dass ich einige Bibelverse hier erwähnen möchte. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, also Paulus macht jetzt deutlich die Frucht des Geistes und die Frucht des Fleisches. Und hier in Vers 19 bis 21 geht es um die Frucht des Fleisches, also aus unserem Inneren, aus unserem Körper, was wird da offenbar. Welche sind, und jetzt kommt eine ganze Reihe, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft und jetzt kommt unser Thema, Streit. Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und das stellt er alles zusammen. und erwähnt das Ganze mit dem ganzen Streit. Und deshalb sollten wir als Christen dafür bekannt sein, dass man mit einem Christen nicht streiten kann. Also mit einem Christen ist einfach nicht gut zu streiten, weil ein Christ das einfach nicht tut. Ein Christ streitet sich nicht. Er streitet sich nicht mit seinem Ehepartner, er streitet sich nicht mit seinen Kindern, er streitet sich nicht mit seinen leiblichen Geschwistern, er streitet sich nicht mit seinen geistlichen Geschwistern, er streitet sich nicht mit seinen Arbeitskollegen, er streitet sich auch nicht mit seinen Nachbarn, er streitet sich nicht mit seinen Vorgesetzten. Ein Christ streitet einfach nicht. Ein Christ lügt nicht, ein Christ bricht nicht die Ehe, ein Christ streitet nicht. Das, aus meiner Sicht macht die Bibel das sehr, sehr deutlich. Die Bibel hat eine ganze Menge über Streit zu sagen und wir tun häufig diesen Streit einfach mal so schnell ab. Und deshalb möchte ich uns da wirklich sensibilisieren für dieses Thema. Möchte aber noch ein paar andere stellen. Wie gehen wir jetzt mit Streit um? Also was für Hilfeleistung gibt uns da auch Gottes Wort? Sprüche 20, Vers 3. Abzulassen vom Streit ist für den Mann bzw. für die Frau eine Ehre. Jeder Narr aber stürzt sich hinein. Ich weiß ja nicht, wie du vom Temperament bist, aber manche Menschen sind ja ganz schnell auch auf 180, so Streithansel würde man sagen. Die können sich nicht beherrschen. Und mein Tipp ist für solche Menschen, die Mühe haben, solche Bibelverse aus dem Buch der Sprüche auch auswendig zu lernen. Sich die zu markieren in seiner Bibel, auch mal auswendig zu lernen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn man Bibelverse auswendig lernt, dann immer, wenn dann der Moment kommt, wo du drauf und dran bist, etwas zu sagen, wo du eigentlich weißt, hier sollte ich eigentlich auf meine Zunge beißen und lieber schweigen, weil ich sonst ganz viel kaputt mache. Wenn man so einen Vers dann in seinem Herzen hat, weil man ihn auswendig gelernt hat, dann erinnert der Heilige Geist einen daran. Der Heilige Geist hat ja die Funktion, das steht im Johannesevangelium, uns zu erinnern, auch an Dinge zu erinnern. Er kann uns natürlich nur an Dinge erinnern, die wir kennen. Wenn wir die Dinge nicht kennen, kann uns der Heilige Geist auch nicht daran erinnern. Aber wenn man so einen Vers zum Beispiel auswendig kann und in seinem Herzen trägt, ja, dann wird der Heilige Geist dich immer wieder auch an so einen Vers erinnern und dir sagen, stopp, jetzt auf die Zunge beißen. Nur Dummköpfe, nur Narren fangen Streit an, sagt die Bibel. Und ich will kein Dummkopf sein. Ich möchte kein Narr sein. Und deshalb ist es wichtig, solche Verse zu kennen. Das ist ja auch Psalm 119, Vers 11 macht das sehr deutlich. Habe ich heute noch Zipora erklärt, diesen Vers. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen. Also ich lerne dein Wort auswendig. Ich denke über dein Wort nach, zum Beispiel Sprüche 20, Vers 3, in meinem Herzen. Warum? Damit ich nicht gegen dich sündige. Denn Streit ist ja auch, wie jede Sünde, eine Sünde gegen Gott. Und deshalb ist es so wichtig, das Wort Gottes zu kennen und in seinem Herzen zu tragen. Sprüche 17, Vers 14. Einen Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Ja, und was passiert, wenn Wasser entfesselt wird, wenn ein Damm bricht? Darum lass ab vom Zank, ehe er heftig wird. Streit ist so zerstörerisch. Streit lohnt sich nicht. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, den habe ich auch schon häufiger gehört, auch bei Christen. Gewitter reinigt die Luft. Ja, und deshalb ist es doch immer so schön, also es braucht ja auch manchmal so ein Gewitter, zum Beispiel in der Ehe, das braucht doch einfach mal. Ne? Man braucht doch manchmal Streit, um einfach Dampf abzulassen. Ich glaube nicht, weil ich das so auch aus der Bibel nicht kenne. Zum Beispiel steht in Sprüche Kapitel 18, Vers 19, ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Und Zerwürfnisse, also mit anderen Worten, Streitigkeiten in einer Beziehung, sind wie der Riegel einer Burg. Es kann so heftig zu einem Streit kommen, dass das Verhältnis eben nicht gereinigt wird, sondern dadurch vergiftet wird. Streit verschließt häufig das Herz, so wie hier. Zerwürfnisse sind wie der Riegel einer Burg. Es kann so heftig zu einem Streit kommen, dass auf einmal ein Riegel da vor dem Herzen des anderen geschoben wird und er sein Herz verschließt. Und deshalb macht aus meiner Sicht und auch wie ich die Bibel verstehe, Streit macht Beziehungen kaputt, als dass sie Beziehungen reinigt. Sprüche 21, Vers 19 ist relativ humorvoll für Männer. besser ist, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen und zornigen Frau. Da schmunzelt man drüber. Ist natürlich auch wieder genauso übertragbar auf einen Mann. Es macht einfach keinen Spaß, um bei einer Frau zu bleiben, mit einer Frau zusammenzuleben, so stelle ich mir das vor, die ständig auf die Schwächen des Mannes herumhackt, immer etwas auszusetzen hat, kein Lob für den Mann hat und so. Ja, wer will, welcher Mann möchte mit so einer Frau zusammenleben? Und deshalb kann ich schon verstehen, dass das so in Sprüche 21, Vers 19 steht. Aber genauso übertragen, welche Frau will mit einem Mann zusammenleben, der keine Komplimente für die Frau über hat, der immer voller Bitterkeit ist, immer nur am Rumgrummeln ist und ganz schnell am Losbrüllen und aus der Haut fahren? Welche Frau will mit so einem Mann zusammenleben? Und ein Vers, der mich sehr herausfordert bei diesem Thema, da bin ich selber noch dran. Möchte ich ganz offen und ehrlich auch so bekennen. Jakobus Kapitel 5, Vers 9. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Ne? Also hier spricht Jakobus Christen an, Geschwister an, in einer Gemeinde. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Man könnte auch übersetzen mit klagt nicht übereinander. Jammert nicht, ärgert euch nicht, beklagt euch nicht. Da bin ich dran, so, ne? Mich nicht über den anderen Bruder, über die andere Schwester zu jammern, mich über sie zu ärgern oder zu beklagen. Ja, man steht immer wieder vor so einer Entscheidung, innerlich zu seufzen, sich zu ärgern, wütend zu werden oder aber sich zu entscheiden, okay, Gott stellt mir jetzt diesen Bruder, diese Schwester auch in der Gemeinde zur Seite, um an meinem Charakter zu arbeiten, um mein Herz zu verändern. Eigentlich ist das ein Geschenk an mich, diese Person, die mir so viel Mühe bereitet. Weil Gott es eigentlich gut mit mir meint und er möchte eben nicht, dass ich von meinem Charakter so bleibe, wie ich bin. Das wünschen wir ja häufig. Menschen, bleib so, wie du bist. Gott möchte das nicht. Also ich würde nie einen Menschen wünschen, bleib so, wie du bist. Nein, er möchte, dass wir immer wieder, immer mehr werden wie Jesus. Und Menschen, die einen Mühe bereiten, als Chance zu sehen, als Hilfe, dass Gott an meinem Charakter arbeitet. Wie gesagt, dieser Vers, der fordert mich sehr heraus. Das möchte ich ganz offen hier auch so sagen. Ich möchte uns zwei Regeln mitgeben. Regel Nummer eins, bevor der Streit beginnt, lass davon ab. Das macht die Bibel aus meiner Sicht sehr, sehr deutlich. Egal in welcher Beziehung, ein Christ streitet nicht. Regel Nummer zwei, suche für konfliktgeladene Themen den richtigen Zeitpunkt. Es kann ja durchaus sein, dass jemand hier auch sagt, ja und wie ist das jetzt? Soll ich jetzt jeden Konflikt immer aus dem Weg gehen, auch in der Ehe alles schön in mich hineinfressen lassen? Nein, das wäre genauso verkehrt, alles in sich reinfressen zu lassen, sondern für konfliktgeladene Themen den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, glaube ich, ist ein geistlicher Umgang mit Thema Streit. Letzte Bibelstelle, Sprüche Kapitel 12, Vers 16. Ich bin gerade heute noch im Buch in Kapitel 12 in meiner stillen Zeit dran gewesen. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken. Der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Es ist klug, aus der Sicht der Bibel, konfliktgeladene Themen auszulagern und nicht gleich zu besprechen. Ja, wir sind oft dazu geneigt, so, jetzt muss das auf den Tisch. Also der Konflikt ist da, jetzt muss das auch sofort geklärt, jetzt muss das sofort angesprochen werden. Aber die Bibel bezeichnet so einen Menschen als ein Narr, der seinen Ärger sofort merken lässt. Klug ist es aus der Sicht der Bibel, die Beleidigung erstmal einzustecken. Wisst ihr, die Welt geht nicht unter, wenn wir unseren Groll erstmal runterschlucken. Wir müssen sowieso lernen, unser Ego zu kreuzigen und das ist eine gute Lernmethode. Und mein Tipp ist zum Beispiel in der Ehe oder auch in anderen konfliktgeladenen Situationen, sich bewusst dann auch zu sagen, auch dem Ehepartner zu sagen, hey, wir haben hier einen Konflikt, aber jetzt lass uns mal ein paar Tage verstreichen, ein, zwei Tage, vielleicht auch mal eine Woche und dann uns bewusst ein Zeitfenster zu nehmen und dann ganz nüchtern, ganz sachlich über dieses Thema, was uns gerade vielleicht so einen Konflikt bereitet, zu sprechen. Und glaubt mir, wenn man das tut, dann ist da gleich viel, viel weniger Emotionalität, viel, viel mehr Nüchternheit. Und die Themen, die am Anfang so wichtig waren, sind dann eine Woche später oder 5 Tage oder 3 Tage später nicht mehr so konfliktgeladen, wie es mal war. Und schon hat der Konflikt an Gewicht verloren. Deshalb so dieser Exkurs zum Thema Streit. Ich möchte aber zum Abschluss noch sagen, versuche es jetzt nicht aus dir selbst heraus. Ne? Also geh jetzt nicht aus diesem Bibelabend und sag, jawohl, ich werde nicht mehr streiten. Sondern mach dir bewusst, der Geist Gottes lebt in dir. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Wir haben einen Geist der Kraft. Ne? Und wir sollten die Kraft des Heiligen Geistes nicht unterschätzen. Gott unterstützt uns bei diesem Vorhaben, weil es ist ja in seinem Willen. Dazu braucht es Gebet. Dazu möchte ich uns auch gleich aufrufen, miteinander und füreinander zu beten. Und da, wo wir versagen, aus der Vergebung zu leben. Immer und immer wieder um Vergebung zu bitten. Weil Heiligung ist ein Prozess. Ne? Heiligung geschieht nicht von heute auf morgen, auch beim Thema Streit nicht, sondern das ist ein Prozess, das dauert Wochen, das dauert Monate, das dauert Jahre. Und deshalb lasst uns da nicht sofort frustriert sein, sondern einfach weiter zu beten, dran zu bleiben und nicht aufzugeben.